Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Jesus selber spricht, dann verurteile ich dich auch nicht. Wir sind in der Predigtreihe mit dem klangvollen Titel: Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Eine Aussage, die so eine gewisse Schärfe mit reinbringt, ja, die fast ein bisschen beleidigend rüberkommt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel, hier im Tempel, dem religiösen Zentrum des Judentums. Und er geht da, das ganze Volk versammelt sich um ihn, eine große Menschenmenge, und er setzt sich hin. Er setzt sich hin und er beginnt zu lehren. Das, was ein Rabbi eben macht, ein Mensch wie Jesus, er lehrt. Er erzählt aus der Tora, aus den Weisheitsschriften, aus den Propheten. Und er erzählt den Menschen, was das bedeutet. Sie sitzen um ihn, ganz unterschiedliche Menschen. Es knistert arg, ne? Okay.
Vielen Dank. Jesus erzählt ganz unterschiedlichen Menschen etwas. Menschen, die er gut kennt, seinen 12 Jüngern, sie sitzen um ihn. Anderen Menschen, die er nicht so gut kennt, Menschen, die immer wieder in den Tempel kommen, die jeden Tag da abhängen, die verschiedenen Rabbis zuhören. Es gibt im Tempel einen großen Hof und verschiedenste Gesetzeslehrer sitzen in diesem Hof und erzählen ihre Sicht der Dinge, ihre Theologie, so wie sie die Gesetze verstehen. Jesus ist einer von diesen Menschen. Er tut, was eben ein Rabbi tut, er lehrt. Wahrscheinlich hat er manche Fans, eine große Volksmenge sitzt um ihn, er ist sehr beliebt. Manchmal ist er auch etwas außergewöhnlich. Manche nennen ihn einen Fresser und einen Säufer, so wie er da sitzt. Einer, der über die Stränge schlägt. Einer, der zu viel Party macht mit Menschen, mit denen man keine Partys feiert. Einer, der Umgang mit Abschaum pflegt, mit Gottlosen, mit Gesetzesbrechern, mit Verrätern, mit Kollaborateuren, die mit den Römern zusammenarbeiten. Einer, der mit Nutten abhängt und mit den reichen Schnöseln, die sich die Nutten leisten können. Einer, der mit diesen Menschen abhängt und gleichzeitig mit den frommen Juden diskutiert. Jetzt im Tempel am Morgen. Er sitzt da und er lehrt. Aber irgendwie ist dieser Jesus auch ein ganz normaler Rabbi, vielleicht einer mit einem etwas mystischen Auslegungsstil, so wie die anderen Essener. Er scheint sich da so ein bisschen zugehörig zu fühlen, zu so einer Gruppe. Jedenfalls lehrt er so ein bisschen wie sie. Viele Menschen sitzen hier, seine Freunde, Menschen, die ihn lange kennen. Vielleicht so eine Art Groupies, Menschen, die sich jeden Tag morgens Jesus anhören, bevor sie in ihr Tagwerk starten. Und andere, die jeden Tag einem anderen Rabbi zuhören. Und sie hören ihm gerne zu. Sie kommen immer wieder. Sie mögen ihn, weil er so lebendig aus den Schriften erzählt. Lebendiger wie die anderen Rabbis. Er hat Charisma. Er kennt sich aus. Er hat Ahnung. Und inzwischen rankt sich auch manches Gerücht um Jesus. Manche sagen, dass er in kleiner Runde, wenn er nur mit seinen engsten Jüngern zusammenhängt, schon mal behauptet, dass er der Messias sei. Man hat auch schon gehört, er sagt, er sei der Sohn Gottes. Naja, das mit dem Messias, das könnte schon sein. Er ist ein frommer Mann, er ist zwar nur weitläufig, aber immerhin mit dem Königshaus verwandt, mit dem Hause Davids. Er hat Ahnung, er ist klug, er ist fromm, er hat Anhänger. Auch wenn er manchmal schon etwas über die Stränge schlägt. Aber andere, die hassen ihn auch, die halten ihn für einen Aufschneider, für einen, der hier sitzt und große Reden schwingt, für einen, der sich zu wichtig nimmt. Schließlich kommt er ja nur aus Nazareth, was soll da schon Gutes herkommen? Die Priesterfamilien, die mögen ihn nicht so gerne. Er stellt die althergebrachte Ordnung in Frage. Ja, er lehrt aus den Schriften, aber er lehrt nicht ordentlich aus den Schriften, so wie wir das immer gemacht haben. Er lehrt das Gesetz, aber irgendwie nicht nach dem Gesetz, was er sich rausnimmt. Vielleicht muss man diesen Typen einfach mal auf das rechte Maß wieder zurückstufen, ihn stutzen, sagen, wo sein Platz ist. Wer glaubt er eigentlich, dass er ist? Ich meine, er ist so ein Selfmade Rabbi. Er war bei keinem bekannten Lehrer vorher. Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Das ist eine Frage, die ist so intim, so persönlich, so existenziell für uns, dass schon die reine Frage für uns eine Beleidigung ist. Und es gibt nicht so viele Fragen, offengestellte Fragen, die wir mit mehr als mit Ja und Nein beantworten können, die einfach schon als Frage eigentlich eine Beleidigung sind. Aber diese Frage gehört dazu. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Jesus selbst wirft diese Frage auf. Er fragt seine Jünger, was sagen eigentlich die Leute, wer ich sei? Was glauben die Leute, wer ich bin? Und dann kommen verschiedene Antworten. Sie halten mich für einen Propheten, für einen Gesetzeslehrer, für einen frommen Mann, für die Wiederkunft Elias, für Unterschiedliches. Ein Jünger sagt, du bist der Messias, der Gesalbte Gottes. Jesus war auch für seine eigenen Jünger, für seinen engsten Kreis nicht sofort zu durchschauen. Da waren viele Ebenen. Er war eben der Rabbi, irgendwie auch ein ganz normaler Rabbi. Jeder Rabbi hatte Rabbischüler und Jesus eben auch. Und gleichzeitig war er so viel mehr. Ein Rabbi, ein Prophet, ein Anführer, ein Säufer, ein Bruder, der Messias, Gott, ein Verbrecher, alles Mögliche. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Diese Frage, die drängt einen in die Ecke. Wenn ich das jemand fragt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dann hast du irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Du kannst dich hinstellen und dich behaupten und kannst sagen, ich bin hier der Chef. Oder du kannst kuschen vor der Frage und kannst sagen, ja, schon gut, hey, ja, okay, war nicht so gemeint. Und du gehst zwei Schritte zurück. Aber das ist so eine Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Die treibt uns in die Ecke. Die treibt uns in die Enge und wir können dann irgendwie wegrennen oder kämpfen. Aber wir sind viel mehr als eine Sache. Wir Menschen, wir sind vielschichtige, spannende, zerbrochene und wieder neu zusammengesetzte Menschen. Mit vielen Aspekten. Du selber bist das Kind von jemand. Und vielleicht Mutter und Vater von jemand. Geschwister, Freund, Kollege. Ein Mensch, der sich für Dinge fasziniert, für die sich nur ganz wenige Menschen faszinieren. Vielschichtig, aber wir versuchen immer, unser Gegenüber einzusortieren. Wahrscheinlich, weil es sonst einfach zu kompliziert ist. Wir versuchen, jemand Label zu geben. So in so Schulklassen funktioniert das ganz schnell. Da gibt's jemand, der, das ist halt der Clown, und da gibt's den Schlauen, von dem alle abschreiben, und dann gibt's irgendwie den, der alles hat. So, es gibt so verschiedene Labels. Dann kommen wir leichter mit den Menschen klar. Aber schauen wir in die nächste Szene. Da drüben, da kommen die Schriftgelehrten. Sie kommen angelaufen und sie haben richtig Wut mitgebracht. Sie haben richtig Wut mitgebracht. Sie sind sauer. Und sie lächeln. Sie kommen energisch angelaufen. Sie lächeln und sie sind auch ein kleines bisschen siegesgewiss. So ein Siegerlächeln. Kein nettes Lächeln. Ich bin gespannt, was sie wollen. Vor sich schupfen sie so eine Frau her. Sie schupfen sie in die Richtung von Jesus. Einer von denen ist ziemlich groß gewachsen, der Anführer. Offenbar hat die Sittenpolizei jemand aufgegriffen. Sie haben da jemand erwischt. Eine schöne Frau, eine junge Frau, scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. Jetzt sind sie da und da ist dieser große Typ, er steht direkt vor Jesus. Das ist wohl der Wortführer. Er sagt, sie haben wir gerade beim Ehebruch ertappt, in flagranti erwischt beim Sex. Ein anderer, der schiebt die Frau in die Mitte. Jetzt steht sie da zwischen den Zuhörern von Jesus, zwischen der frommen Sittenpolizei und Jesus, der hier sitzt. Und sie steht einfach da, sie hat Angst, man merkt das. Sie ist nicht selbstsicher. Und die ganzen Menschen, die Jesus zugeschaut haben, schauen jetzt gespannt auf Jesus, was er macht. Was tut Jesus? Es ist allen klar, dass Jesus sich äußern soll. Alle schauen ihn an. Das Gesetz ist klar, Steinigung, der Fall ist klar. Direkt beim Sex erwischt, da gibt's keine Fragen mehr. Eine klare Sache. Jetzt soll dieser Jesus doch mal klare Kante zeigen. Jetzt soll er doch mal zeigen, dass er nicht nur so ein Rumlaberer ist, sondern dass er das Gesetz kennt und auch die Eier in der Hose hat, um das durchzuziehen. Steinigung, Tod. Die Frau hat's verdient. Klare Sache. Jesus sagt nichts. Jesus schaut fast ein bisschen gelangweilt, als ob ihm das jeden Tag passieren würde. Als ob das so ein ganz alltägliches Thema wäre. Vielleicht kennst du das. Situationen, in denen alles klar scheint. Eine Situation spitzt sich zu bis zu einem Punkt, wo irgendwie alles klar ist. Da gibt's nichts mehr zu sagen. Klare Sache. Was soll man da noch sagen? Jede Erklärung wird nutzlos. Manchmal, da reicht uns schon ein kleiner Hinweis, etwas, was uns jemand anderes über jemand Dritten erzählt und für uns ist alles klar. Ja, alles klar, aber der Typ, ey, kannst du vergessen. Frau beim Sex erwischt, Ehebruch, klarer Fall. Ehebrecherin, klarer Fall. Manchmal reicht schon weit weniger für uns, um uns im Kopf ein Bild von einem Menschen zu konstruieren. Den beiden, die wir jetzt sehen, reicht sogar eine Mütze.
Ein Klient hat dich hier gelassen, während ich weg war. Was meinst du? Ich bin beschäftigt. Na los, das haben wir ewig nicht gemacht. Ich gewinne immer.
Deshalb kannst du nicht widerstehen.
Ich wüsste nicht, was unwiderstehlich an der Mütze eines weitgereisten, unruhigen, sentimentalen, schlaffen Gewohnheitstiers mit furchtbarem Mundgeruch wäre. Verdammt. Und Einzelgänger, denkst du nicht?
Warum sollte er das sein?
Er?
Offensichtlich.
Wegen der Größe der Mütze?
Ich bitte dich.
Auch Frauen haben zuweilen große Köpfe. Nein, er hat sich kürzlich die Haare schneiden lassen, die kleinen Härchen, die an den Schweißflecken da auf der Innenseite kleben.
Auch Frauen haben zuweilen kurze Haare.
Hinreichende Wahrscheinlichkeit.
Nicht, dass du je mit einer Frau mit kurzen Haaren gesprochen hättest oder überhaupt einer Frau.
Die Flecken zeigen, dass er in schlechter Verfassung ist. Er ist sentimental. Die Mütze wurde mehrfach gestopft. 3, 4...
5-mal. Sehr sorgfältig. Die Reparaturen der Mütze waren teurer als ihre Anschaffung. Also hängt er an ihr. Aber es ist nicht nur das. 1 oder 2 Flecken sprechen für Sentimentalität. Aber 5? 5 sind obsessives Verhalten. Eine Zwangsstörung.
Er nicht. Dein Klient hat sie liegen gelassen. Was für ein Zwangsneurotiker würde so etwas tun? Die älteren Flecken sind von der Sonne gebleicht. Er hat sie im Ausland getragen. Und zwar in Peru.
Peru?
Das ist eine Chuyu, die klassische Kopfbedeckung der Anden. Besteht aus Alpaka.
Nein,
nein.
Isländische Schafwolle, ziemlich ähnlich, aber wenn man weiß, wonach man suchen muss, ganz anders. Ich habe einen Blog über die Reißfestigkeit verschiedener Naturfasern geschrieben.
Dafür bestand sicher dringender Bedarf.
Du meinst, er sei unruhig.
Der Bommel auf der linken Seite ist ziemlich zerkaut, als ein Mensch mit nervöser Veranlagung.
Und auch ein Gewohnheitsmensch, denn seine Zähne haben den rechten Bommel verschont.
Ganz genau.
Ein kurzes Schnüffeln am Bommel verrät uns alles, was wir über seinen Atem wissen müssen.
Brillant. Elementar.
Aber dass er Einzelgänger ist, ist dir entgangen.
Kann ich nirgends erkennen.
Glasklar.
Woran?
Nicht zu übersehen.
Sag's mir.
Ist so klar wie Kloß.
Sag es mir.
Nun, jemand, der eine so idiotische Mütze trägt, ist es nicht gewohnt, mit anderen Menschen zusammen zu sein, oder?
Ich hatte als Teenager auch so eine Mütze. Die waren aber irgendwann waren die mal in. Anfang der 2000er. Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv und sein ebenso überbegabter Bruder. Den beiden reicht eine Mütze, die jemand liegen hat lassen, um in ihrem Kopf ein Bild von einem Menschen entstehen zu lassen. Sie wissen alles über den. Klarer Fall. Der hat Mundgeruch, der ist Einzelgänger, der hat kurze Haare, das ist ein Mann. Bla bla bla. Ja, sie wissen das alles. Die Pharisäer, die sind so ein bisschen ähnlich drauf. Die müssen gar nicht mit dieser Frau reden. Der Fall ist für sie klar. Sie ist eine Ehebrecherin, scheißegal, was sie sonst noch ist. Sie haben alles gesehen, was sie sehen müssen. Für sie ist der Fall erledigt. Sie ist schon so gut wie tot. Steinigung, jetzt. Nicht ganz so krass, aber so ein bisschen ist es bei uns doch auch. Wir brauchen nicht so viel über einen Menschen zu wissen, um ihn in eine Schublade zu packen. Und das reicht uns dann. Da müssen wir gar nicht mehr mit ihm reden. In unserem Kopf breitet sich ein Bild über diese Person aus. Wie bei der Mütze. Der ist schon 2-mal geschieden. Der muss mir gar nicht erzählen, warum seine 3. Beziehung nicht klappt. Das ist für mich alles klar. Der kann halt nicht. Wir fangen gar nicht an, danach zu fragen. Sie ist alleinerziehend. Bestimmt ist sie etwas hysterisch, abgearbeitet, leicht überfordert, schlecht geförderte Kinder. Er ist Alkoholiker. Der hat sich nicht im Griff. Unberechenbar, nicht vertrauenswürdig, ziemlich sicher. Scheiß Kindheit. Muss ich gar nicht nachfragen. Kann ich mir schon denken. Wir fragen oft nicht weiter nach. Wir wissen manche Sachen über Menschen und dann ist uns alles klar, paff, Stempel drauf. Wir sind fertig mit dem. Für die Pharisäer hier hinten, da ist alles klar. Sie haben die Frau in die Mitte geschubst. Sie wurde beim Ehebruch erwischt. Da gibt's nichts abzustreiten. Klarer Fall. Und dann steckst du in dieser Schublade. Und du kommst nicht mehr so leicht raus. Das kann lebensgefährlich werden. Zumindest in der Kultur damals. Die Menschen, sie wenden sich jetzt direkt an Jesus. Sie sagen, Meister, sagen sie. Meister, diese Frau, das ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Natürlich weiß Jesus das alles. Er ist ein Rabbimann. Das ist sein Job, das alles zu wissen. Deswegen hören ihm ja die ganzen Leute zu, weil er sich so gut auskennt. Natürlich kennt er das Gesetz. Die Pharisäer, sie wollen einfach nochmal klarstellen, dass hier alles klar ist. Es ist im Gesetz klar geregelt. Es gibt keinen Grund, die Frau noch weiter zu befragen, sich ihre Geschichte anzuhören. Der Fall ist klar. Jung, schön und ein Flittchen. Weg damit. Steinigung. Außer dieser Jesus hält sich schon wieder nicht ans Gesetz. Nicht so ganz genau, so wie er es manchmal macht. Er ist dem Gesetz nicht immer ganz treu. Er verändert es, so wie es ihm gefällt. Und darauf spekulieren sie. Ein möglichst klarer Fall. Eine Frau, die offensichtlich moralisch verkommen ist. Eine Frau, die keine Befürworter hat. Eine Frau, die jeder ablehnt in dieser Gesellschaft und wo es im Gesetz ein glasklarer Fall ist. Tod, Tod, Tod. Jetzt kann Jesus nicht mehr aus und wenn doch, dann sitzt er endlich in der Falle, denn sie wollten ihm eine Falle stellen. Was glaubt eigentlich dieses Mädchen, dass sie ist, kann sich wohl alles erlauben. Jetzt ist over, würde der Wolfgang Schäuble sagen. Vorbei, Steinigung. Und Jesus muss zustimmen, er kann gar nicht anders, er muss uns zustimmen. Gottes Gebot fordert das. Jesus selbst? Jesus beugt sich einfach vor. Und er schaut sie gar nicht mehr an. Die Pharisäer nicht und seine Jünger nicht und die Frau auch nicht. Er beugt sich einfach vor. Er schreibt etwas auf dem Boden, wahrscheinlich mit dem Finger in den Sand. Und er schreibt irgendwas. Keine Ahnung, was er schreibt. Wir wissen nicht, was er schreibt. Johannes überliefert uns dazu nichts. Offensichtlich ist es gar nicht so wichtig, was er schreibt. Ganz schön krass, kennst du das? Du redest mit jemandem über ein Thema, was dir wichtig ist und die Person fängt an, auf dem Handy rumzutippen. Und die Miri fühlt sich jetzt gerade in der ersten Reihe ertappt, weil sie jetzt gerade ihr Handy rausgeholt hat. Die Person holt das Handy raus und es ist irgendwas Wichtiges, was du der Person erzählen willst. Und sie beginnt einfach, während du redest, mit dem Handy irgendwas zu schreiben. Du weißt nicht was, aber sie hört auf, dich anzuschauen. Sie tippt halt irgendwas auf dem Handy rum. Sowas ist unhöflich, etwas peinlich, arrogant und auch irgendwie gelangweilt. Das kommt vor, aber es ärgert mich. Und sowas in analoger Form macht ja irgendwie Jesus hier. Sie reden mit ihm, sie wollen eine Antwort von ihm und er beginnt auf dem Boden zu schreiben. Irgendwas. Jesus provoziert. Jesus weiß, dass die Pharisäer ihn provozieren wollen und er provoziert zurück. Er zieht nicht zurück. Sie wollen ihn zu einer Aussage, zu einer Antwort zwingen. Und Jesus antwortet demonstrativ nicht. Er schreibt, er ignoriert sie. Er zeigt sein Desinteresse wie ein Schauspieler. Aber die Pharisäer, die geben keine Ruhe. So leicht nicht. Sie wollen Jesus in die Enge treiben. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Sie wollen zeigen, dass dieser Rabbi sich nicht ans Gesetz hält. Und wenn nicht, naja, wenn er sich doch ans Gesetz hält, dann wollen sie wenigstens dieses Flittchen steinigen. Gerechtigkeit, das Gesetz, die Gebote. Jesus, gib uns eine Antwort. Du bist der Rabbi. Sag schon was. Was sollen wir tun? Und Jesus ist im Zwiespalt, er kann sich ans Gesetz halten, aber dann stirbt diese Frau. Oder er lässt diese Frau, die offensichtlich schuldig ist, leben. Aber dann wird man ihm vorwerfen, dass er sich nicht ans Gesetz hält. Der Fall ist klar.
Jesus ist im Zwiespalt, er will nicht antworten, ihm ist das zuwider, das widert ihn an, dieses Schauspiel. Er weiß, dass sie ihn einfach nur in die Enge treiben wollen und diese Frau einfach nur ein Spielball ist, ein Köder, eine Falle, eine junge, schöne Frau, die sich überschätzt hat und jetzt das harte Urteil erwartet. Aber es geht gar nicht um sie, es geht um Jesus. Jesus steht auf. Er schaut sich um, er schaut die ganzen Menschen an, die ihm vorhin zugehört haben und die Sittenpolizei, die Pharisäer, die gekommen sind, die jetzt alle vor ihm stehen. Vor ihm steht die Frau. Er räuspert sich, damit alle ihn hören können. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann setzt er sich wieder hin. Wahrscheinlich hat er den Satz gut überlegt. Nach diesem Satz soll nichts weiteres kommen. Er schreibt wieder weiter auf dem Boden irgendwas. Für Jesus ist damals alles gesagt. Er weiß, die Frau ist sündig, sie lebt unmoralisch, sie hat gegen das Gesetz verstoßen, aber für Jesus ist damit nicht alles klar. Der Fall ist klar, aber nicht alles bei dieser Frau ist klar. Hinter dem Fall Ehebrecherin gibt es für Jesus einen Menschen. Und hinter den ganzen gesetzestreuen Pharisäern, die hier stehen, stehen auch nur Menschen. Menschen, die scheitern. Ob öffentlich wie diese Frau oder verborgen wie die Pharisäer. Vielleicht nur in ihrem Kopf. Nur böse Gedanken. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Weil er weiß, so klar ist die Welt nicht. Es gibt da nicht die Frommen, die Guten, die alles richtig machen. Und dann die Bösen, die eine Frau, die alles falsch gemacht hat. Jesus kann zwischen Gut und Böse unterscheiden, aber er weiß, dass in jedem von uns Gutes und Böses ist. Jesus weiß, dass das Leben so ist. Auch die Frommen scheitern, auch der Frommste lädt Schuld auf sich, ist ein sündiger Mensch. Die Menschen, sie sind getroffen von dem, was Jesus sagt. Langsam weicht dieses siegessichere Lächeln aus ihrem Gesicht an. Und zuerst gehen die Alten, die mit viel Lebenserfahrung, sie gehen. Die schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Tora ein Gottes Gebot lesen, sie genau kennen und versuchen danach zu leben, die wissen, dass sie es nicht immer geschafft haben. Sie wissen, dass es keiner immer schafft. Sie wissen, es wird hier keinen geben, der den ersten Stein wirft, weil es wird keinen geben, der ohne Schuld ist und zu gehen. Vielleicht enttäuscht, weil die Falle nicht geklappt hat. Vielleicht beschämt, weil sie verstanden haben, wie überzogen sie gehandelt haben. Und nach gehen auch die Jungen, die Heißsporne, die Selbstsicheren. Alle gehen, getroffen, weil sie wissen, dass das sie nicht immer vor Gott bestehen können. Alle gehen. Offenbar auch die Zuhörer, die vorher vor Jesus saßen. Sie sind auch nicht mehr da, sie gehen auch. Jesus sitzt da und er taucht regelrecht auf. Es kommt so rüber, wie wenn er gerade erst aufwachen würde. Er schaut die Frau an und sagt, wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Frau, hat dich keiner verurteilt? Als ob er das gar nicht mitbekommen hatte. Vielleicht lächelt er jetzt. Vielleicht ist es Ironie. Die Frau antwortet, nein, Herr, keiner. Sie ist selbst verwundert, hat immer noch etwas Angst und ist verwirrt. Was wird dieser Rabbi zu ihr sagen? Ein Rabbi, von dem die anderen sagen, er ist ohne Schuld. Ein Rabbi, von dem manche sagen, er ist Gottes Sohn. Er hat sich nie gegen Gott aufgelehnt. Er ist ohne Schuld. Er könnte den ersten Stein werfen. Jesus weiß, dass er das könnte. Aber offenbar hat er keinen Bedarf zu verurteilen. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen. Ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen. Der Rabbi legt das Gesetz aus und er entschließt sich, die Frau nicht zu verurteilen, obwohl er könnte. Er sagt, du kannst gehen. Jesus sieht diese Frau, jung, schön, kein Kind von Traurigkeit, haben wir sie im Flyer genannt. Eine Ehebrecherin, auf frischer Tat ertappt, ein klarer Fall. Aber Jesus sieht hinter diesem Fall mehr. Was glaubt eigentlich Jesus, wer diese Frau ist? Hinter all dem sieht Jesus vor allem
eine Frau vor Gott, eine Frau, die Gott gemacht hat. Ein Mensch, sündig, aber ein von Gott geliebter Mensch. Jesus will, dass diese Frau ihre wahre Identität entdeckt. Dazu passt weder das Urteil der Pharisäer, die sagen, diese Frau, die hat Ehebruch begangen, steinigt sie, die ist so gut wie tot. Und dazu passt auch nicht das Leben von dieser Frau zu ihrer eigentlichen Identität. Jesus sagt ihr, sündige von jetzt an nicht mehr. Leb anders, du musst dir deine Liebe nicht von irgendwelchen Typen da holen. Leb anders, sündige von jetzt an nicht mehr. Du bist weder tot, noch sollst du weiter sündigen. Lebe, du sollst leben. Ich verurteile dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Keine Ahnung, wo in dieser Geschichte du dich wiederfindest. Ob du dich eher bei den frommen Eiferern siehst, die manchmal über die Stränge schlagen, Exempel statuieren wollen, ganz genau wissen, wie es ausgelegt werden muss und dann am Ende sagt Gott selber ihnen, dass diesmal keiner verurteilt wird. Vielleicht siehst du dich darin wieder in dieser Geschichte oder bei dieser Frau, ein Mensch, wo alles klar ist. Vielleicht hast du das erlebt, dass andere Menschen dir so begegnen, dass alles klar ist. Komm, über den ist alles gesagt. Senza parole, muss ich nichts mehr dazu sagen, keine weiteren Worte nötig, um diesen Menschen zu beschreiben. Vielleicht findest du dich auch gar nicht in dieser Geschichte wieder. So oder so. Was glaubst du, wer du bist? Ich glaube, du bist genau wie diese Frau und genau wie diese Pharisäer, die da weggegangen sind, ein von Gott geliebtes Kind. Das ist deine wahre Identität. Lebe danach. Lebe, du sollst nicht verurteilt werden und sündige von jetzt an nicht mehr. Vertraue auf Gottes Gnade. Jesus aus Nazareth sagt dir, ich verurteile dich auch nicht. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.